Ja, liebe Geschwister, auch von mir aus ganz herzliche Grüße. Wir freuen uns, dass wir wieder da sein dürfen. Unsere Marianne ist noch nicht fit, da wechselt sie immer, aber wir sind recht dankbar, dass so ist, wie es ist. Mir ist für heute ein Text aus dem Römerbrief groß geworden. Römer 5, die Verse 1 bis 11. Und dieser Abschnitt ist in meiner Bibel überschrieben: Friede mit Gott. Ich lese uns die ersten 11 Verse von Römer 5. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Herr Jesus, wir sei Dank für dein Wort. Schließe du es uns auf und rühre meine Lippen an, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Geschwister, der Apostel Paulus beginnt sein 5. Kapitel des Briefes an die Römer mit den Worten: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieses gerecht worden sein durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieses gerecht worden sein durch den Glauben ist das Generalthema dieses Briefes. Zwei Drittel dieses Briefes, nämlich Kapitel 1 bis 11, befassen sich damit. Dieses Gerechtwerden durch Glauben war nicht nur für die römische Gemeinde von elementarer Bedeutung, es ist auch für uns als neutestamentliche Gemeinde im 21. Jahrhundert das Grundelement unseres Seins, ohne dass wir niemals Frieden mit dem lebendigen und heiligen Gott hätten. Wir kommen ja von Karfreitag und Ostern her, wo uns diese Heilstat unseres Heilandes wieder ganz bewusst vor Augen geführt wurde. In insgesamt, das sind auch 11 Kapitel, beschreiben uns die 4 Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes das bittere Leiden und Sterben unseres Herrn für unsere Schuld. Doch sie lassen uns auch in herrlicher Weise der siegreichen Auferstehung Jesu teilhaben. Der Weg zum Vaterhaus ist frei für diejenigen Menschen, die es im Glauben als Geschenk annehmen. In einem Kommentar ist unsere Textstelle überschrieben: Die Freude über das Geschenk. Und dieser Freude über das Geschenk wollen wir in der heutigen Predigt etwas nachgehen. Was heißt gerecht geworden durch Glauben? Paulus beschreibt das in zwei Versen von Kapitel 3. Hier lesen wir in Vers 24: Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und Vers 28: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und daraus folgert, haben wir Frieden mit Gott. Was dieser Frieden mit Gott beinhaltet, beschreibt der Prophet Jesaja schon circa 750 Jahre vor Christus in Jesaja Kapitel 53, die Verse 4 und 5 mit den Worten: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott machte durch unseren Herrn Jesus Christus Frieden mit den Menschen. Das wird durch die Rechtfertigung deutlich. Ein Christ ist also nicht insofern für den Frieden mit Gott verantwortlich, als er ihn herbeiführen muss, sondern insofern, als er sich seiner erfreuen soll und darf. Epheser 2, die Verse 13 und 14 beschreiben die so: Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft, durch das Opfer seines Leibes. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Jesus war also nicht nur das Werkzeug, das die Gläubigen mit Gott versöhnte, sondern durch ihn haben wir auch den Zugang, das Vorrecht der Annäherung an den heiligen Gott als unseren Vater. Diesen freimütigen Zugang zum Vater beschreibt Paulus an zwei Stellen des Epheserbriefes. In Epheser 2, Vers 17 und 18 lesen wir: Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Und Epheser 3, Vers 12 steht: Durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Nur im Glauben an Jesus liegt die einzige Möglichkeit für die Menschen, Zugang zu Gott zu gewinnen. Wer also an Christus glaubt, steht in der Gnade Gottes, weil Christus ihn dorthin gebracht hat. Nur er allein ist der einzige Weg zu Gott. Der Satz: Und wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird, Vers 2, ist im Griechischen parallel zu dem Satz: Wir haben Frieden mit Gott, aus Vers 1 gesetzt. Wie dort könnte man auch hier übersetzen: Wir wollen uns fortan rühmen. Aufgrund des Opfertodes Christi sehnen die Christen die Zeit herbei, an der sie an seiner Herrlichkeit teilhaben werden, im Gegensatz zur jetzigen Zeit, in der sie noch des Ruhmes ermangeln, den sie bei Gott haben sollten. Insofern ist Christus die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese gewaltige Hoffnung bezeugen uns 6 Bibelstellen in den paulinischen Briefen und eine im Petrusbrief. Als Kostprobe dieser herrlichen Zusagen unseres Gottes möchte ich heute nur 2 Bibelstellen herausgreifen. 1. Petrus 5, Vers 10 heißt es: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Und Hebräer 2, Vers 10 bezeugt: Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendete. Wer eine solche Zukunft erwartet, hat wahrhaftig Grund zur Freude. Die Gläubigen können und dürfen sich also des Friedens mit Gott, den Christus für sie erwirkt hat, und der herrlichen Zukunft in der Gegenwart Gottes, die sie erwartet, erfreuen. Doch wie sollen sie sich angesichts der widrigen und schwierigen Erfahrungen, denen sie im ganz normalen Leben ausgesetzt sind, verhalten? Sie sollen sich auch der Bedrängnis rühmen. Verse 3 und 4. Mutet uns da Paulus nicht ein bisschen zu viel zu? Das Wort rühmen stand bereits in Vers 2 und kommt zum Schluss noch in Vers 11 vor. Also insgesamt 3-mal in unserem Abschnitt stellt sich die Frage: Wie sollen wir dieses Wort rühmen verstehen? Dieses Rühmen hat nichts mit geistlichem Hochmut zu tun, auch nichts mit geistlicher Arroganz oder Prahlen, sondern dieses kleine Wörtchen rühmen beschreibt hier die Freude der Segnungen des geistlichen Lebens. Jesaja 61, Vers 10 beschreibt das folgendermaßen: Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Wie einen Bräutigam, mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Das gilt auch, oder eben erst recht, wenn wir Heimsuchungen, Sorgen und Nöten ausgesetzt sind, die wir nicht so besonders mögen. Ich glaube, da bin ich nicht alleine. Auch Jakobus, der Halbbruder Jesu, schreibt: Meine Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Jakobus 1, Vers 2. Damit ist allerdings mehr gemeint als das stoische Erdulden von Schwierigkeiten, wenn auch Geduld oder Beständigkeit das erste Glied in einer Kette von Verhaltensweisen ist, mit denen Christen auf Bedrängnisse reagieren sollen. Hier geht es um die freudige Annahme der Anfechtungen in dem Wissen, dass am Ende dieser Erfahrungen, die mit der Anfechtung beginnt, die Hoffnung steht. Bedrängnis bringt Geduld, das heißt Standhaftigkeit und die Fähigkeit, schwere Zeiten zu ertragen, ohne schwach zu werden. Das müssen wir wieder immer neu durchbuchstabieren. Und was das heißt, bringt Paulus in Römer 15, die Verse 5 und 6 zum Ausdruck. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dazu nochmals Jakobus, Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt sei und kein Mangel an euch sei. Die Hoffnung eines Gläubigen aber lässt nicht zu Schanden werden, Vers 5, denn sie baut auf Gott und seinen Verheißungen auf. Die hier beschworene Gewissheit, die in der Hoffnung auf Gott wurzelt, erinnert an Psalm 25, die Verse 23 und 21. Hier ruft uns der König David zu: Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret, aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Bewahre meine Seele und errette mich, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Unschuld und Redlichkeit möge mich behüten, denn ich harre auf dich. Oder Psalm 22, der sogenannte Leidenspsalm, Vers 6. Zu dir schrien sie und wurden gerettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Der Grund dafür, dass die Hoffnung am Ende der Bedrängnis steht und nicht enttäuscht wird, liegt darin, dass die Liebe Gottes, die die Gläubigen erfüllt, 1. Johannes 4, Vers 16, und sie in der Hoffnung stärkt, ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Hier schlägt Pfingsten durch, liebe Geschwister. Der Heilige Geist ist das Werkzeug Gottes, das die Gläubigen, die Liebe Gottes, das heißt, die Liebe, die Gott für sie empfindet, erkennen lässt. Die Liebe aber, die im Herzen der Gläubigen wohnt, gibt ihnen die Zuversicht, ja die Gewissheit, dass ihre Hoffnung auf Gott und seine Verheißung der Herrlichkeit nicht verfehlt ist und auch nicht enttäuscht wird. Das Wirken des Heiligen Geistes steht im Zusammenhang mit seiner Einwohnung in den Gläubigen, Epheser 4, Vers 30. Als Siegel Gottes und als Unterpfand der Erbschaft der Herrlichkeit, die die Christen antreten werden. In 2. Korinther 1, Vers 21 und 22 schreibt Paulus dazu: Gott ist's aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Und Titus 3, Vers 6 vermittelt uns Paulus, dass der Heilige Geist selbst reichlich in die Gläubigen ausgegossen ist, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also Gott ist nicht sparsam, sondern er möchte seinen Geist reichlich ausgießen an denen, die ihm vertrauen. Jeder Gläubige besitzt also gewissermaßen den Geist Gottes, weil der Heilige Geist in ihm Wohnung genommen hat. Als nächstes geht Paulus nun zur Beschreibung des Wesens der Liebe Gottes über und erklärt, inwiefern sie die Hoffnung der Gläubigen sicherstellt, Verse 6 bis 8. Gott hat seine Liebe im Tod seines Sohnes Jesus Christus erwiesen. Das geschah zu der Zeit, als wir noch schwach waren. Und es geschah für uns Gottlose. Am Kreuz schrie Jesus unter Todesqualen: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? der Gottessohn war um unserer Sünde willen gottlos, damit wir Gottlosen für Zeit und Ewigkeit gerettet würden. Christi Tod war ein stellvertretender Tod. Er starb für andere. Christus ist für uns, für dich und mich gestorben, also anstelle von uns, als wir noch Sünder waren. Es mag zwar durchaus vorkommen, dass ein Mensch um eines guten Menschen oder einer guten Sache willen sein Leben wagt, wenngleich das auch sehr selten ist, Vers 7. Doch Christus tat mehr als das. Er starb anstelle der Schwachen und Gottlosen, Vers 6 und Kapitel 4, Vers 5. Und er starb für die Sünder. Und er starb sogar für seine Feinde. Zum Schluss möchte ich noch auf die Verse 9 bis 11 eingehen. Das mit gerecht geworden sind, übersetzte Partizip, stellt eine Verbindung zum Anfang dieses Kapitels her, Vers 1. Noch stärker ist jedoch der Zusammenhang mit den vorangegangenen Versen 6 bis 8. Gott bewies seine Liebe, indem er Christus für die Menschen sterben ließ, als sie noch Sünder waren. Wenn die Sünder nun mit Glauben, wie es im Vers 1 beschrieben ist, auf Christi Opfertod am Kreuz antworten, macht Gott sie gerecht. Ein auf diese Weise Gerechtfertigter aber wird auf keinen Fall mehr aus der Liebe Gottes, die in sein Herz ausgegossen ist, herausfallen. Da die Schwierigkeit, vor der Gott in der Rechtfertigung der Menschen stand, Kapitel 3, Vers 26, durch das Blut, das Jesus vergossen hat, gelöst ist, Kapitel 3, Vers 25, wird Jesus Christus ganz gewiss auch dafür sorgen, dass die gerechtfertigten Sünder bewahrt werden vor dem Zorn Gottes. Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, werden demnach niemals in die Hölle verdammt werden. Das bezeugt uns Johannes in seinem Evangelium, Kapitel 5, Vers 24. Und in Römer 8, Vers 1 schreibt Paulus, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, sie werden nicht einmal in die kommende Zeit der großen Trübsal geraten, 1. Thessalonicher 5, 9. Dort steht nämlich, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Paulus wiederholt diese Erkenntnis nochmals mit anderen Worten in den Versen 10 und 11. Ich lese uns sie nochmals vor. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Die Versöhnung ist die dritte große Errungenschaft des Opfertodes Jesu. Dieses Triumvirat Erlösung und Sühne, das heißt Versöhnung im Sinne von Sühne, wie es die beiden letzten Verse 10 und 11 beschreiben, ist einzig und allein das Werk Gottes, das er durch den Tod Christi vollbrachte. Dies bedeutet ein Dreifaches. Erstens, die Erlösung bezieht sich auf unsere Sünde. Zweitens, die Sühne oder die Genugtuung bezieht sich auf Gott. Und drittens, die Versöhnung mit Gott bezieht sich auf uns Menschen. Versöhnung bedeutet die Aufhebung der Feindschaft zwischen Gott und Menschen. Wie das geschehen ist, beschreibt Paulus in Kapitel 3, Verse 24 und 25. Dort steht geschrieben, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt. Durch dieses wunderbare Werk Gottes ist die Feindschaft zwischen Gott und Menschen aufgehoben. Sie ist die Grundlage der wiederhergestellten Beziehung der beiden. Dass, wenn wir mit Gott versöhnt werden, Vers 10, kann auch mit da wir mit Gott versöhnt werden, wiedergegeben werden und setzt voraus, dass die Versöhnung mit Gott durch den Tod seines Sohnes Wahrheit ist. Sie geschah, als wir noch Feinde waren. Und da sie durch den Tod Christi herbeigeführt wurde, um wie viel mehr muss dann sein Leben in der Lage sein, das Heil der Gläubigen für alle Zeit und endgültig zu sichern. Mit seinem Leben ist Christi gegenwärtiges Leben in der Herrlichkeit gemeint, indem er für die an ihn Glaubenden, also seine Jünger, eintritt. Christus starb für seine Feinde. Doch ganz sicher wird er jene, die früher seine Feinde, nun aber seine Anhänger sind, retten. Und weil die Versöhnten Gottes am Leben Christi teilhaben, werden sie selig werden. Doch nicht allein in der Zukunft werden sie gerettet werden. Schon hier und jetzt rühmen sie sich Gottes Erbarmen. Genau dazu hat Paulus die Nachfolge Jesu bereits zuvor in den ersten drei Versen unseres Textes aufgefordert. Die Grundlage all dieser Hoffnungen bzw. Gewissheiten ist die Tatsache, dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus die Versöhnung empfangen haben. Und weil Gott seine gottlosen Feinde mit sich selbst versöhnt hat, können sie sich nun des Friedens mit ihm freuen. Liebe Geschwister, was haben wir für einen wunderbaren Herrn? Ihm allein sei dafür Lob, Preis und Anbetung. Zum Schluss sind mir noch zwei Liedverse groß geworden, die ich weitergeben möchte. Gerade für das Leben hier noch auf dieser Erde. Schließ auf, Herr, über Kampf und Sorgen, das Friedenstor der Ewigkeit. In deiner Burg sind wir geborgen, zum Kampf gestählt, zum Dienst bereit. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr. Mach uns still und rede du. Amen.